Guten Abend, herzlich willkommen zu der Bibelstunde. Wir haben wieder eine Stunde Zeit, mit der Bibel uns zu beschäftigen, konkret mit dem Buch Haggai. Bevor wir das tun, möchte ich euch bitten, aufzustehen und wir beten. Jesus Christus, das, was wir gerade gesungen haben, möchte ich bitten, Herr, dass du diese Wahrheit uns von deinem Wort her groß machst. Und Jesus Christus, die Gemeinde und dein Werk, das ist ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis des Christus, von dem Apostel Paulus schrieb und sagte, und dieses Geheimnis muss offenbart werden. Das hat kein Weiser dieser Welt erkannt. Das hat kein Wortstreiter, das hat kein Schriftgelehrter und kein gebildeter und hoher Mensch mit seinem Verstand erfassen können. Das ist ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis des Christus. Es ist dein Geheimnis, das du vor Grundlegung der Zeit gefasst hast, geschrieben hast, geplant hast. Vater, und wir sind so darauf angewiesen, Herr, dass du uns dieses Geheimnis offenbarst. Ich danke dir, dass du uns nicht im Dunkeln lässt und dass dein Wort uns da hineinnimmt in dieses Geheimnis und dass der Geist uns durch dieses Wort uns dieses Geheimnis groß machen möchte. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass diese Bibelstunde heute und nicht nur diese, sondern auch die folgenden dazu beitragen, Herr, dass wir hineinschauen dürfen, diese geistlichen Dinge begreifen dürfen, diese geistlichen Dinge, Herr. O Herr, ich bitte dich, Herr, ich bitte, schenke Gnade, dass wir über unseren natürlichen Augen und über unsere natürlichen Ohren und über unseren natürlichen Verstand hineinblicken in deine Herrlichkeit, in deinen Ratschluss. Herr, schenke Gnade darüber. Amen. So, wir nach einer Woche Pause setzen wir unser Studium des Buches Haggai fort. Wir sind gerade dabei, eben die Bibel zu studieren und konkret haben wir Buch Haggai im Fokus. Und bevor wir dieses Buch verstehen, müssen wir uns etwas Hintergrundinformationen einsammeln. Das heißt, wir müssen etwas Kontextarbeit leisten. Das bedeutet, wir müssen uns überlegen, in welchem Zusammenhang steht dieses Buch, in welchem Zusammenhang bildet das, hat es die Funktion in der Bibel. Liebe Geschwister, das ist mir so wichtig. Es ist so wichtig. Wir können keine einzelnen Aussagen aus der Schrift herausnehmen und daraus irgendwelche Lehren aufbauen. Da seid ihr bestimmt mit mir einig, oder? Das ist gefährlich. Aber ich hoffe, dass ihr genauso mit mir einig seid, dass wir das genauso wenig mit biblischen Büchern machen können. Das heißt, die Gefahr ist genau das Gleiche. Wenn wir die einzelnen Bibelverse nicht aus dem Zusammenhang nicht herausreißen dürfen und dann eine Lehre aufgrund von eins oder zwei Stellen aufbauen, die dann nicht in dem Zusammenhang mit der ganzen Schrift übereinstimmt. Das ist Sektiererei und das ist Irrlehre, das ist gefährlich. Genauso dürfen wir auch nicht einfach ein Buch aus dem Zusammenhang der Bibel herausreißen und dann ebenfalls eine Lehre aufbauen, ohne das in den Zusammenhang der ganzen Schrift gebracht zu haben. Die Schrift ist der Kontext. Das bedeutet, die Schrift ist der Hintergrund, an dem wir prüfen oder doch, ob wir die Botschaft verstanden haben. Die Schrift ist der Hintergrund, von dem wir auch überhaupt die einzelnen Bücher verstehen und recht verstehen können. Nun, ich ja erst jung hier jetzt anfange mit der Bibelstunde und das ist so das erste Buch, so muss ich ein bisschen Zeit mitnehmen und diesen Hintergrund uns aufmalen. Das wird wahrscheinlich nicht in dieser Form bei jedem Buch geschehen. Aber so ist es wichtig, dass wir am Anfang so intensiv und klar diese Grundlage legen. Ich hoffe, dass euch die Geduld nicht ausgeht und dass selbst die Einleitung für euch ein Gewinn ist. Wir sind so gestartet, dass wir zuerst uns allgemein mit den Propheten beschäftigt haben. Welche Funktion haben die Propheten? Das sind schon einige Mittwoche her und haben gesehen, dass die Propheten eine Botschaft haben und die Verkündigung von Jesus Christus. Und ich hoffe, dass das hängen geblieben ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dann haben wir uns ein Stück weit den historischen Hintergrund angeschaut. Das heißt, das, was das Buch Haggai so dazu bewegte, das Buch zu schreiben, was geschah da im historischen Kontext. Und da haben wir eben die Teilung des Volkes Israel, der Königreiche angeschaut und dann die Könige, die kamen und dann die Verschleppung und das Exil und dann die Rückführung mit dem Auftrag, wieder den Tempel zu bauen. Nur ganz kurz, ich habe da ein bisschen gemalt, so ein bisschen rumgekritzelt, wenn ihr euch daran erinnert, das als Hilfe. Und dann habe ich beim letzten Bibelstunde, also vor zwei Wochen, habe ich noch einen Versuch unternommen, und da bin ich jetzt dabei, noch einen weiteren Hintergrund aufzuzeichnen, der von meiner Position und meinem Verständnis sehr, sehr wichtig ist, um das Buch zu verstehen. Und ich meine sogar die ganze Schrift zu verstehen. Und zwar müssen wir begreifen, welche Funktion das Alte Testament und das Neue Testament hat. Und ich sprach von Schatten und Bildern. Könnt ihr euch noch daran erinnern? So, wir waren dann schon etwas intensiver in dem Buch, im Hebräerbuch. Und von da, und da möchte ich wieder einsteigen heute und weitergehen. Und als ich mich vorhin nochmal über meine Unterlagen drüber gegangen bin, habe ich meiner Frau gesagt, das reicht, der Abend reicht heute wieder nicht. So, wir werden noch ein paar Abende brauchen, um das uns anzuschauen. Erstmal, ich möchte wieder ein bisschen zeichnen, aber ganz simpel und Folgendes. Wenn das Alte Testament, die Funktion des Alten Testaments ist, liebe Geschwister, Verheißung. Das ist so wichtig. Das Alte Testament nimmt die Funktion der Verheißung. Gott verheißt etwas, was er tun wird. Wir wissen konkret in der Person Jesu Christi. Alles, was wir im Alten Testament wir haben, ist eine Hinführung, ich meine mal das so. Es ist eine Hinführung, eine Zuspitzung auf ein Ereignis, auf die Erfüllung der Zeiten, nämlich als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Und all das, was im Alten Testament geschrieben steht, vom ersten Buch Mose bis zum Neuen Testament, ist alles Verheißung. Und das Ganze führt nämlich auf dieses eine Ereignis von Jesus Christus. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das heißt, wir müssen das Alte Testament so lesen, als Vorbereitung für das Kommen Jesu und somit eine rechte Einordnung und Verstehen. Gott hat sich so viel Zeit und so viel Mühe und so viel, ich sag Kreativität genommen, um uns vorzubereiten, damit, wenn Jesus kommt, und er kam vor 2000 Jahren, absolut klar ist, was geschieht, warum es geschieht, wie es geschieht. Geht mal mit mir kurz noch in den Hebräerbrief, da knüpfen wir wieder an und starten dann von da die Reise wieder. Hebräer Kapitel 1, schaut mir, wie der Hebräerbrief anfängt. Hebräer Kapitel 1, Abvers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Art und Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Gott hat jemals zu den Vätern auf vielerlei Art und Weise geredet. Gott hat sich vielerlei Art und Weise überlegt, wie er zu den Vätern redet und das Kommen Jesu Christi vorbereitet. Und dann Bild und Schatten und Bilder spielen eine große Rolle in dieser Vorbereitung. Das heißt, Gott lässt Dinge geschehen und bestimmte Dinge geschehen und diese Dinge bereiten uns vor, das sind Schatten und Bilder. Aber so wie Schattenbilder, und ich hoffe, das letztes Mal ist hängen geblieben, das ist nicht das Eigentliche. Das ist so wichtig. Das ist nicht das Eigentliche. Das ist nur eine Vorbereitung. Es ist nur eine Gegenstandslektion. Oder es ist etwas, an dem man sehen kann, oh, so wird Gott handeln. Ach, darum wird Gott handeln. Und das wird passieren. Aber das ist nicht das Eigentliche. So, hier haben wir also im Alten Testament ganz viele Bilder. Ich schreibe mal einfach mal Bilder. Oder eben Vorbilder. Der Hebräerbrief macht das sehr, sehr, sehr deutlich. Und eines dieser Bilder, eines dieser Vorschatten ist der Tempel. Das ist so wichtig, um das Buch Hagei zu verstehen. Ich denke, mittlerweile habt ihr die zwei Kapitel geschafft zu lesen. So viel waren es nicht. Und ich denke, es ist auch klar geworden, dass der Auftrag, den Zerubabel bekommt und Hagei als Prophet begleitet, ist ja der, baut den Tempel wieder auf. Oder? Da geht es um den Wiederaufbau des Tempels. Der Tempel selbst ist im Alten Testament ein Schatten und ein Bild. Und zwar des Zukünftigen. Der Tempel ist nicht das Eigentliche. Der irdische Tempel war nicht das Eigentliche und wird auch nicht das Eigentliche sein. Es ist ein Schatten und ein Bild. Dass es so ist, geht mal mit mir Kapitel 8. Nur ganz kurz als Erinnerung wieder und dann möchte ich euch da ein bisschen hineinnehmen. Also schaut mal, Kapitel 8, Vers 2 zum Beispiel. Es geht um Jesus. Lasst uns ab Vers 1 lesen, dann macht das mehr Sinn. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester. Jesus ist der Hohepriester, das glauben wir alle, oder? Da muss ich das jetzt nicht beweisen. Aber das ist gut, wir wissen das. Und ein Hohepriester, wo dient er und wo arbeitet er? Im Tempel. Und jetzt schaut mal, er schreibt, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in dem Himmel, als des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes. Das heißt, Jesus hat sich als Hohepriester, als der wahre Hohepriester in das wahrhaftige Zelt gesetzt. Das heißt, die Zelte davor waren nicht wahrhaftig, sondern Schatten und Bilder. Okay? Und das ist, ich schreibe einfach das Wort Schatten einfach auch nochmal hin, dass das einfach mal hängen bleibt. Schatten und Bilder, Entschuldigung. Also Schatten und Bilder. Und schaut mal, Kapitel 8, Vers 5. Das ist so immer mit dem Satz, gell? Nee, doch Vers 5. Und was steht da bei euch? Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wiederum, das Wort Schatten und Bilder taucht permanent auf. Kapitel 9, Vers 8. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dies ist ein Gleichnis. Wir schreiben wieder hin, das ist ein Gleichnis. Nun, und wir wissen, ein Gleichnis ist nicht das Eigentliche, richtig? Es soll etwas symbolisieren, etwas verdeutlichen. So hat ja Jesus auch Gleichnisse gebraucht. Also, der Hebräerbriefschreiber hat konkret den damaligen Tempel vor Augen und möchte den Hebräern sagen, bitte, bitte, mach nicht den gleichen Fehler wie das damalige Volk. Kehrt nicht zurück zu den Schatten und Bildern. Kehrt nicht zurück. Die waren in der Gefahr, aufgrund der Verfolgung und aufgrund ihrer Schwierigkeit zu sagen, lass uns zurückkehren nach Israel. Lass uns zurückkehren nach Jerusalem. Lass uns zurückkehren zurück zu dem Gesetz, zurück zu dem Tempel, zurück zu dem Dienst. Und Hebräerbriefschreiber warnt und sagt, Freunde, nein, das könnt ihr nicht machen, denn das sind nur Schatten und Bilder. Warum zurückkehren zu dem Schattenbilder, wenn das Eigentliche schon da ist? Und das haben wir letztes Mal versucht, habe ich euch versucht, permanent aus den Kapiteln 8 bis 10 taucht das immer und immer und immer wieder auf. Wir schließen hier Hebräer so weit ab, schaut mal Kapitel 10. Kapitel 10. Denn das Gesetz, ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge eben Bild selbst. Nochmal. Das Gesetz ist ein Schatten der zukünftigen Dinge. Es ist nicht das Eigentliche. So. Als Erinnerung, dass wir wieder hineinkommen in diesen Gedanken, das Alte Testament müssen wir so lesen, in diesem Verständnis, es bereitet uns auf das Neue vor, damit wir verstehen, was da geschieht. Wenn das Alte Testament Verheißung ist, was glaubt ihr, was ist das Neue Testament? Ja, müssen wir nicht viel spekulieren, gell? Hier geht es um Erfüllung. Beides trifft sich im Kreuz, in Jesus Christus, in der Menschwerdung. Da erfüllt sich und von da beginnt sich das, was hier verheißen ist, beginnt ab Jesus Christus, ab sein Kommen, beginnt sich alles zu erfüllen. Wort für Wort, bis ins letzte Jota. Jesus kam und hat gesagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin es gekommen zu erfüllen. Und er meint, es geht nicht nur an das Gesetz für ihn zu erfüllen. Ja, das beinhaltet das mit Sicherheit auch. Es bedeutet, all das, was das Alte Testament sagt, wird sich in meiner Person erfüllen. Ich bin nämlich das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer ist das Wort? Ist doch interessanter, als die Juden irgendwann mal merkten, dass Jesus so eine Weisheit hat, sagten sie. Wie kann er das alles wissen, denn er hat es ja nicht gelernt. Ja, im Johannesevangelium, Kapitel 7, glaube ich. Wie kann er das wissen alles? Was für eine Frage. Das ist das Wort. Das ist die Bibel im Fleisch. Er muss es nicht lernen, er ist es. Jesus ist das. Das Alte Testament ist Jesus. Wir können sagen in Buchstaben. Und dann wird dieser Buchstabe Fleisch. So, das heißt, das Alte Testament zu lesen und Jesus darin nicht zu entdecken, bedeutet es zu lesen wie ein schriftgelehrter Pharisäer. Man versteht es nicht. So, so wichtig. Ich möchte euch da jetzt hineinnehmen und bis euch durchführen und somit werden wir Haggai wieder streifen und ihr werdet merken, warum das so wichtig ist, was wir jetzt machen. Ich nehme euch auf eine kleine Reise mit. Und zwar, ich möchte euch nämlich das Bild und Schatten von dem, und ich nehme jetzt einfach eine grüne Farbe, jetzt geht es um eins von diesen Bildern, die im Alten Testament so häufig gebraucht werden. Das sind viele Schatten und Bilder. Aber ein wesentliches Merkmal oder ein wesentliches Bild, das wir verstehen müssen, ist das Bild vom Zelt oder Tempel. Dieses Bild muss, wir müssen Klarheit haben, was das bedeutet. Wozu braucht es ein Zelt oder ein Tempel? Wozu braucht es das? Was ist das für ein Bild? Wenn wir das nicht verstehen, können wir nicht verstehen, warum Haggai den Auftrag bekommt hat, zu sagen, baut wieder auf. Was ist die Funktion vom Tempel? So, das, und inwieweit, auf was ist das für ein Schatten? Was ist das für ein Bild? Und wie kriegen wir das mit Christus zusammen? Da möchte ich euch jetzt auf die Reise nehmen. Das ist jetzt kein spektakuläres Bild. Kann ich das wieder wegmachen? Ja? Okay. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen was anderes malen. Schlag mal mir das erste Buch Mose auf. Schon mal? Weil wir starten. Ich möchte euch beispielhaft in einem recht schnellen Durchgang, aber der wird heute noch nicht zu Ende kommen, aber möchte ich mit euch dieses Bild vom Tempel und die Bedeutung, was das für ein Schatten ist, vom Alten Testament, von der Verheißung anschauen und dann hinkommen zu der Erfüllung, damit wir eine Klarheit haben, was das bedeutet, von der Schrift. Ihr seid eingeladen, aufgefordert, zu prüfen, ob es von der Schrift, ob es sich so verhielt. Und dann aber im Glauben annehmen und sich hinstellen und sagen, so ist es. Wenn es nicht so ist, dann verwerfen. Prüft, ob das so ist. So, erste Buch Mose. Eine meiner Lieblingsseiten, weil da beginnt alles. Hier startet die Bibel, hier bekommen wir das Grundverständnis. Und wie bei jedem guten Brief, muss man wo anfangen? Am Anfang. Das macht Sinn. Sonst, wenn man nicht am Anfang nicht anfängt, dann wird man mittendrin und denkt, um was geht's hier eigentlich? Gell? Also so beginnen wir am Anfang. Ich mache das sehr grob, das heißt, Gott schuf Himmel und Erde. Der Schöpfer Gott schuf den Himmel und Erde. Und am sechsten Tag schuf er wen? Den Menschen. Und was war der erste Tag vom Menschen? Der siebte Tag, das war der Ruhetag Gottes. Das heißt, der Mensch wurde in die Ruhe Gottes hineingeschaffen. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um zu arbeiten. Das hört sich gut an, gell? Ja, oh, jetzt wissen wir, warum. Und manche denken, ja, das ist Fluch, gell? So. Nein, nein, der Schweiß ist der Fluch. Ja, das ist. Aber der Mensch, wir müssen das Arbeitsrecht definieren gleich, aber der Mensch wurde geschaffen, die Bestimmung des Menschen ist nicht arbeiten, 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 Werke, Werke, Werke. Das ist nicht die Bestimmung des Menschen. Gott hat den Menschen nicht zum Werken geschaffen. So wichtig. Gott hat den Menschen geschaffen in seine Ruhe. Allein das ist gewaltig. Was wir für Verständnis haben, wozu Gott uns geschaffen hat. Ah ja, für Arbeiten. Ich komme gerade von einer Freizeit und das war, meine Stimme versagt, weil ich ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Stunden mit denen darüber geredet habe. Und mit großen Fragezeichen angeschaut worden bin. Und das ist so grundlegend zum Verständnis der Gemeinde, welche Berufung sie hat, welche Aufgabe sie hat. Wozu hat Gott uns geschaffen? Erstmal, er hat uns geschaffen in seine Ruhe. Schaut mal, als Gott nämlich die ganze Schöpfung geschaffen hat, was hat er denn gemacht? Auf dieser herrlichen Welt, die schon wunderbar war, richtig? Hat er einen ganz besonderen Ort geschaffen. Wir kennen ihn als den Garten Eden. Was machte diesen besonderen Ort aus? Da war wer? Da war Gott und somit da konnte der Mensch mit Gott Gemeinschaft haben. Das war ein abgesonderter Ort auf der Erde. So, Adam lebte, ich glaube nicht, dass es darum ging, dass Adam nur im Garten Eden sich bewegen durfte. Denn der Auftrag war, er soll die ganze Erde beherrschen, richtig? Wie konnte er das machen, wenn er nur im Garten Eden saß? So, das heißt, der Auftrag war für die ganze Erde, aber dieser Ort, es war ein besonderer Ort. Und hier bekommen wir das erste Urbild für den Tempel. Der Garten Eden ist das erste Urbild, das erste Schatten für das Zelt. Das erste Bild, wo und wie kann man Gemeinschaft mit Gott haben. Gott muss nämlich einen besonderen Ort schaffen, wo er dann gegenwärtig ist. Und dann heißt das, schaut mal, Kapitel 2 im ersten Buch Mose, da sind wir jetzt. Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in den Eden, im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen. Interessant, gell? Aber er setzte ihn hin, gell? Und wenn man sitzt, was macht man dann? Dann ruht man. Man sitzt und ruht. Und der Garten Eden ist herrlich, mit allen Herrlichkeiten geschmückt. Mit allen Bäumen, mit allen Früchten. Wenn ihr, das ist jetzt kurz noch nach vorne schon gegriffen, das machen wir intensiver ein bisschen später, wenn wir uns ein gutes Buch nehmen würden, oder das wäre die Bibel, gell, und da hineinschauen würden, wie zum Beispiel, wie Mose das Zelt der Begegnung bauen sollte, oder wie später Salomo den Tempel bauten würde, wisst ihr, was für Gebilde und Abbildungen dann überall waren an den Wänden? Bitte? Nee, gerne. Palmzweige. Wisst ihr, das war das Bild der Schöpfung, der Natur. Ein Garten. So, hier im Garten Eden haben wir das Urbild des Zeltes, das Urbild des Tempels, das Urbild und somit der Ruhe und der Gemeinschaft mit Gott. Und der Mensch ging ein und aus und hatte mit Gott Gemeinschaft. Aber da gab es nämlich zwei Bäume. Wir wissen nicht, einen Baum kennen wir gut, gell? Welchen Baum? Der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber da war nicht nur dieser Baum, sondern zwei Bäume. Welcher war das? Baum des Lebens. Wir beginnen. Das erste Schatten, das erste Bild. Ich male das so, indem ich euch einfach zwei Bäume hinmal. Und das soll uns einfach daran erinnern. Und damit wir wissen, ich male jetzt keinen Apfel, denn wir wissen nicht, was das für eine Frucht war. Das ist das erste Urbild, der Garten Eden und in der Mitte mit den zwei Bäumen. Was symbolisieren die zwei Bäume? Der erste Baum, die Erkenntnis des Guten und Bösen. Für was steht der? Liebe Geschwister, nach meinem Verständnis, ich sage es euch, ich will das nicht ins Detail führen, weil das wird mir sofort Zeit rauben, aber der erste Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, steht für das Gesetz. Denn du sollst nicht davon essen. Das ist ein Gebot, richtig? Schaut mal Kapitel 2, Vers 15. Wir lesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Gott hatte keinen Stuhl gebaut. Er hat keinen Baum abgeschnitten und seinen Stumpf war dann da und sagt, dann nahm er den Adam, plopp. Und dann saß er da, den ganzen Tag. So, das ist das nicht, das ist das Bild nicht. Das Bild bedeutet, er nahm den Menschen in das von ihm Gemachte, in Gottes Ruhe, in die Ruhe Gottes. Nicht werken, nicht arbeiten. Auch wenn wir gleich weiterlesen, dann könnte man denken, ja, aber da steht doch jetzt, er musste ihn bebauen und bewahren. Man denkt, ja, da muss man doch arbeiten. Das hat nichts mit Werken, mit Arbeiten zu tun, das ist ein anderes Bild. Ich zeige es euch, oder ich versuche es euch zu zeigen. Also Gott nimmt den Menschen hinein, bricht in seine Gegenwart und bringt in seine Ruhe. Und das bedeutet in der Gegenwart Gottes, um den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und das ist etwas irreführend für uns, weil das hebräische Wort bebauen, wisst ihr, das ist das Wort, das gleiche hebräische Wort, das wir in dem dritten Buch Mose überall finden. Und wisst ihr, um was es in dem dritten Buch Mose geht? Um das Zelt und was die Priester da tun mussten. Und das gleiche Wort heißt dann, aber die Priester mussten im Tempel nicht oder im Zelt der Begegnung nichts bebauen, gell? Das hebräische Wort heißt dienen. Das hebräische Wort, für was wir man auch mit bebauen übersetzen kann, heißt von seiner Bedeutung dienen. Gott nahm den Menschen, brachte in seine Gegenwart, damit er, der Mensch, Gott dient. Der Garten Eden ist ein Ort des Dienstes. Für wen? Für Gott. Das Urbild des Tempels ist ein Bild des Ortes, wo man Gott dient. Wie dient man Gott? Indem man mit der Hacke... Darf ich mal fragen, was musste Adam bebauen und bewahren? Die Schöpfung. Wann war der Sündenfall? Kapitel 2 oder Kapitel 3? Der war ja danach. Was musste Adam in einer perfekten Schöpfung bebauen und bewahren? Genau, schaut mal, Vers 15. Also wir können so sagen, setzte in den Garten Eden, ihn zu dienen, also Gott zu dienen und zu bewahren. Und das Bewahren könnte man wie anders übersetzen? Bitte? Bewahren, was versteht ihr unter bewahren? Halten, halten, verwalten, sehr gut. Ihr kennt den berühmten Missionsbefehl? Geht hin, tauft und lehrt sie zu, das gleiche Wort, lehrt sie zu bewahren, finden wir da. Lehrt sie zu halten. Das ist der wahrhaftige Gottesdienst. Wie diene ich Gott? Indem ich bewahre, nicht schaffe. Denn wer ist nun der Schöpfer? Gott. Unser Auftrag ist nicht, etwas zu schaffen. Wir sind nicht geschaffen, um Werke zu tun. Wir sind geschaffen, um zu bewahren, was Gott schon längst geschaffen. Würden wir das begreifen? Wenn wir das nicht begreifen, würden wir nie zur Ruhe kommen. Würden wir nie sitzen können wie Adam, am Anfang und später. Wir werden permanent meinen, wir müssen ackern. Und dann müssen wir auf den Hebräerbriefschreiber hören, wer dann sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Geht hinein in diese Ruhe Gottes, gell? Ich hoffe, ihr versteht das Bild. Das Bild ist folgendes. Garten Eden ist ein Ort, das erste Bild für den Tempel Gottes. Und da dient man Gott, indem man das bewahrt, was er geschaffen hat. Und jetzt, was muss man bewahren? Vers 16. Und Gott, der Herr, und jetzt versteht ihr bei euch das nächste Wort, Gebot. Was muss man bewahren? Gottes Gebot. Richtig? Und Gott Gebot. Und jetzt, bevor ihr da hineinschaut, manche schauen gar nicht hinein, ist auch okay, da muss ich ja schon nicht sagen, guckt nicht hinein, ist schon viel einfacher. Was gebot Gott als erstes? Bitte? Alles zu essen. Ist es das, was du davon wusstest, was Gott, ist es das, was bei uns hängen geblieben ist? Nee, Gott sagte, du sollst nicht essen, gell? Nein, das ist nicht das erste Gebot, lesen wir. Und Gott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens, darfst du? Von jedem Baum, gell? Nur von einem nicht. Von welchem nicht? Von dem Baum? Durfte er von dem anderen Baum, der mitten des Gartens steht, auch essen? Ja. Wisst ihr, wie der Baum hieß? Baum des Lebens. Gott stellt den Menschen eine Entscheidung und gibt ein Gebot. Ess von jedem Baum, von dem Baum nicht. Denn wenn du von dem Baum isst, wisst ihr, was passieren wird? Du wirst erkennen, gut und böse. Was bedeutet das? Du wirst erkennen, wie abgrundtief böse du bist. Nämlich, dass du nicht gut bist. Und wenn du diese Erkenntnis hast, wirst du merken, dass du verurteilt bist zum Tod. Ich sage nochmal, das hier symbolisiert das Gesetz. Dieser Baum symbolisiert Leben. Mensch, wähle. Für was hat sich der Mensch entschieden? Fürs Gesetz. Ja. Der Teufel, was glaubt ihr, warum er ihn einen Hunger auf diesen Baum gemacht hat und nicht auf Baum des Lebens? Denn er wusste, der Mensch kann nicht aus dem Gesetz gerecht werden. Die Folge, er aß, er stellte sich unter das Gesetz und wurde verurteilt durchs Gesetz. Und was war die Folge? Rausschmiss aus dem Garten Eden, raus aus der Gemeinschaft mit Gott, raus aus dem Dienst. Was musste er bewahren? Diesen Baum? Diesen. So, dann passiert Folgendes. Das erste Bild zeigt uns, das erste Urbild der Schöpfung zeigt uns einen Ort, wo man mit Gott Gemeinschaft haben kann und auf welcher Grundlage man Gemeinschaft haben kann. Und das zeigt, auf welcher nicht. Durchs Gesetz kannst du nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Das beginnt hier schon, auf dem ersten Buch Mose. Der Mensch stellt sich aber unter das Gesetz, weil er sich verführen lässt. Weil der Verführer weiß ganz genau, dass er den Menschen versklaven muss. Das hat er geschafft. So fällt der Mensch. Da haben wir einen Sündenfall. Und jetzt nimmt uns die Bibel auf die Spur und sagt uns im Prinzip, wie kommen wir wieder da rein? Gell? Denn wer wird da hingestellt? Ein Engel. Man kann nicht einfach wieder zurück sagen, Gott, okay, dann probiere ich es halt noch einmal. Geht nicht. So, die Bibel nimmt uns auf die Spur und auf eine Deckungsreise und malt das Bild noch mehr aus. Das ist das erste Bild. Das ist der erste Schatten, der gefallen ist, des Eigentlichen. Aber das ist noch nicht alles. Nur nebenbei, um klarzumachen, dass es wirklich nur ein Schatten, ein Bild ist, geht man mir in die Offenbarung. Kapitel, wer weiß das? 22. Wisst ihr, was da auftaucht? Nicht zwei. Halleluja, nicht zwei. Oh, das ist ja schlimm mit zwei. Da ist nur ein Baum. Ein Baum des Lebens. Aber wo ist er? Wo steht er? Im Himmel, richtig? Kapitel 22 ist das? Täusche ich mich? Nee. Schaut mal ab, Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes in der Mitte der Straße. Und aus dem Strom diesseits und jenseits war der Baum des... Jetzt frage ich euch ehrlich, was glaubt ihr, welcher Baum war vorher? Der auf der Erde oder der im Himmel? Ja, der im Himmel, oder? Auf Erden. Nee, nicht auf der Erde. Der im Himmel. Denn nach welchem Bild wurde der auf der Erde gemacht? Ja, der vom Himmel. Denn das ist ein Schatten, ein Bild von dem Himmlischen. Nur nebenbei, was glaubt ihr, wer dieser Baum des Lebens ist? Und darum sagt Jesus, wer von mir ist. Den wird niemand niemals hungern. Darum trägt er die Früchte alle Monate und immer und viel für alle. Denn hungert man niemand von ihm. Wer von mir isst? Vom Baum des Lebens. So, das ist nämlich, ich mache jetzt das Folgende schon mal. Das mache ich bewusst jetzt so. Guck mal, ich mache es weg. Und wisst ihr, was ich da hinschreibe? Jesus. Der erste Mensch hatte die Wahl zwischen Gesetz oder Jesus, zwischen Gesetz oder Gnade, zwischen Gesetz oder Glauben. Aber er glaubte nicht Gott. Er ließ verführen und stellte sich unter das Gesetz. Jetzt mache ich einen Riesensprung ins Kapitel, 1. Mose, Kapitel 22. Ein Riesensprung zurück, gell? Aber... Das ist das erste Bild, das ist noch viel zu wenig. Oh, nicht Kapitel 22, oh, ich war viel zu schnell. So schnell wollte ich auch nicht wiederum sein. Ab zurück, Kapitel 3. Entschuldigung. Die Folge war, der Mensch hinaus aus der Gemeinschaft mit Gott, er hat keinen Anteil an dem Ort, wo man mit Gott Gemeinschaft haben kann. Und Schuld und Sünde ist da, wegen dem Gesetz, wegen Bruch des Gesetzes. So, was musste passieren? Was tat Gott als erstes? Und das ist eine der besten Nachrichten. Gott ruft den Menschen und sagt, Adam, wo bist du? Wisst ihr, da beginnt jetzt die gute Nachricht. Da beginnt das Evangelium. Gott sucht Menschen. Warum? Um sie zu retten. Habt ihr schon mal gehört, dass Menschen Gott suchen? Ich habe schon immer wieder das gehört, aber ich glaube das nicht. Es gibt nur einen Suchenden, der ist Gott. Und wenn Menschen ihn suchen, dann nur einer aus einem Grund, weil Gott sie zieht, weil er sagt, Mensch Willi, wo bist du? Und der Willi sagt, oh, ich bin in den Büschen. Ja, warum bist du denn da? Oh, ich kann nicht mit dir Gemeinschaft haben, ich habe Angst vor dir. Ja, warum denn? Ja, ich bin schuldig, nackt. Schuld geladen habe ich auf mich. Ja, warum denn? Wieso denkst du, dass du schuldig bist? Du hast doch gerade deine Schuld versucht zu bedecken. Du hast doch gerade versucht, selber deine Schuld zu bedecken. Warum denkst du, du bist nackt, also schuldig? Weil der Mensch nichts tun kann, um aus sich selbst heraus die Schuld zu bedecken. Es sei denn, Gott bedeckt die Schuld. Und wie hat er das getan? Was musste Gott als erstes tun? Ein Tier musste geopfert werden. Und wir lernen unmittelbar nach dem ersten Bild des Tempels, den Urtempel, lernen wir etwas über ein Opfer. Ich male das jetzt einfach mal als Altar, okay? Mit ein bisschen Brennholz drauf. Und das, wir lesen Kapitel 3 im ersten Buch Mose, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidet sie. Er machte ihnen Kleider. Wisst ihr, wie man in der Offenbarung von denen spricht, von diesen Kleidern? Von den weißen Gewändern, von weißen Kleidern der Gerechtigkeit. Das heißt, die Gerechtigkeit, die man von Gott bekommt, denn die eigene Gerechtigkeit, die ist sehr durchsichtig. Das ist peinlich, sie zu tragen. Da sieht man alle Teile des Körpers, würde meine Tochter sagen. Man sieht die Schuld. Gott macht zum ersten Mal ein Urbild, ein Schatten der Notwendigkeit, nämlich damit sie ihre Schuld bedeckt bekommen, musste dafür ein Tier sterben. Das ist das erste Bild. Es gibt keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. Jemand muss stellvertreten, musste in dem Fall ein Tier, richtig? Wir wissen noch nicht, dass es ein Lamm war. Aber später werden wir das wissen, gell? Also wir wissen schon, aber hier an dieser Stelle noch nicht. Aber wir wissen eins, dass Adam und Eva ihre Gerechtigkeit oder die Sünde bedeckt wurde, musste dafür jemand anderes sterben. Müssen wir viel spekulieren, warum das so ist? Das ist ein Schatten und Bild. Damit wir verstehen, als nämlich Jesus kommt und Johannes der Täufer was sagt, siehe das Lamm Gottes, dann meint er nicht, ey Mann, der sieht ja aus wie ein Schaf. Das war nicht das Bild. Sondern er meinte, ah, das ist das Tier, das dir Schuld der ganzen Welt tragen wird. Jetzt macht's Klick. Warum? Weil sie das am Anfang da angefangen zu begreifen. Und jetzt machen wir einen Sprung ins Kapitel 22. Wir sind bei Abraham angekommen, so schnell. Und dass Abraham den verheißenen Sohn bekommt, was muss er machen? Was fordert Gott von ihm? Er muss ihn opfern. Und schaut mal Kapitel 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott Abraham, übrigens nicht versuchte, das macht der Teufel, Gott prüft. Er prüfte Gott Abraham und er sprach zu Abraham und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. Aber der hatte doch noch einen. Aber das ist nicht der, gell? Wir verstehen, warum er sagt, deinen einzigen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, dass er seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn gab. So, Abraham muss jetzt nämlich seinen Sohn opfern. Und er ist kurz davor. Das, warum es geschieht, ist ein Nebenthema, aber das Bild ist klar. Hier lernen wir schon, okay, hinaus aus dem Ort der Begegnung. Es braucht aber jetzt einen Altar. Es braucht ein Opfer. Und es muss ein Sohn geopfert werden. Und als Abraham kurz davor ist, dann sagt Gott, stopp. Nein, 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 Abraham, du musst nicht opfern. Du musst nicht opfern. Wusstet ihr, dass Abraham dann Bescheid wusste, dass Gott einen Sohn opfern wird? Denn die Schrift verkündigte ihm voraus. Galaterbrief, Kapitel 4. 4 oder 5? 4, glaube ich. Denn die Schrift verkündigte Abraham voraus. Denn Abraham wusste, dass Gott Tote lebendig machen kann. So, das ist das zweite Bild. Also wir gehen weiter und wir lassen das einfach. Es braucht ein Opfer, es braucht ein Altar und es braucht Sühnung der Schuld. So, die Patriarchengeschichte geht weiter. Wir lernen, wie Gott ein Volk sich erwählt aus den Nationen, wie Gott dieses Volk baut. Wir lernen auch, wie das Volk in die Sklaverei kommt. Nach Ägypten. Und dann lernen wir, wie Gott dieses Volk aus der Sklaverei rausrettet, richtig? Wo finden wir das? Zweite Buch Mose, da gehe ich mit euch jetzt hin. Denn wir suchen jetzt nach einem weiteren Schatten, nach einem weiteren Bild. Freunde, warum hat Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgerettet? Was denkt ihr? Darf ich euch das kurz zeigen? Schlag mal mit dir Kapitel 3. Ich werde euch sagen Kapitel 3, oder ich werde ein Kapitel sagen, ein Vers, dann werde ich es kurz lesen und das werde ich ein paar Mal tun. Und wer schnell beim Blättern ist, das wäre eine gute Übung, der guckt, ob er schnell mitkommt. Wenn nicht, einfach hört mir zu und ich versuche es so deutlich zu lesen. Also, Gott gibt den Auftrag von Mose, das Volk rauszuführen und dann sagt er ihm, warum er sie rausführen soll. Zu welchem Zweck wird das Volk gerettet? Ja, Gott rettet sein Volk, ja, weil die Armen waren halt in der Wüste und das war halt in Ägypten, das war halt schrecklich für sie. Ja, es war schrecklich, aber Gott rettet sein Volk nicht einfach so, nur damit sie gerettet sind. Gott rettet sein Volk immer mit einem Ziel und einem Zweck. Wenn er einen Menschen zu sich bringt, zu was? Warum hat Gott den Menschen hierher gebracht? Gemeinschaft, damit er Gott dient. Schaut mal Kapitel 3, Vers 12 und folgende. Ich werde ja mit dir sein, sagte Gott Mose, und dies sei dir ein Zeichen, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an dem Berg Gott dienen. Gott rettet sein Volk, um ihm zu begegnen, in die Gemeinschaft, das Ziel ist Dienst für Gott. Gott rettet Menschen zu einem Dienst. Gott rettet Menschen nicht einem Vakuum und sagt, oh, du bist gerettet und sagt, juhu, ich komme nicht in die Hölle. Gott rettet einen Menschen, um sich zu bringen, damit der Mensch Gott dient. Das ist seine Urbestimmung. Das ist der Sinn des Lebens. Gott dienen. Da, wo der Mensch sagt, ich will aber nicht Gott dienen, dann geschieht was? Rebellion. Der Mensch hat seine Berufung und seine Bestimmung darin. Darum wurde er gemacht, Gott zu dienen. Er fiel und Gott rettet ihn wieder, bringt ihn wieder zu sich an den Berg, nämlich da, wo seine Gegenwart und seine Herrlichkeit erscheinen wird. Und dann, damit der Mensch Gott dient. Schaut mal Kapitel 3, Vers 18. Und sie werden auf deine Stimme hören, und du sollst zum König von Ägypten hineingehen und den Ältesten Israels, und ihr sollt zu ihm sagen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lass uns nun 3 Tage weit in die Wüste ziehen, damit wir Jahwe, unserem Gott, opfern. Wir können übersetzen, dienen. Das ist nämlich der Opferdienst. Gott anbeten. Wenn wir spätestens im dritten Buch Mose angekommen sind, wissen wir, wie umfangreich dieser Opferdienst war. Anbetung Gottes. Kapitel 4, Vers 23. Das Tempo ist noch okay, oder? Das funktioniert noch. Kapitel 4, Vers 23. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Kapitel 6. Das ist Kapitel 7, Vers 16. Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Im gleichen Kapitel, Vers 26. Darauf sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Kapitel 8, Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, mach dich morgen früh auf, tritt vor dem Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Kapitel 9, Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Kapitel 9, Vers 13, Kapitel, ich glaube, dann, und dann war es das. Nee, dann geht es noch weiter sogar, da geht es noch weiter. Kapitel 9, Kapitel 10, Vers 8, Kapitel 10, Vers 11, Kapitel 10, Vers 24, Vers 26. Okay? Habt ihr so einen gewissen Eindruck bekommen, um was es geht? Gott rettet den Menschen und bringt zu sich selbst mit was für einem Ziel? Er soll ihm dienen. Und jetzt gehen wir in Kapitel 20. Das Volk wird herausgeführt mit großer Kraft und großer Macht und Stärke, hat Gott die Gottheiten der Ägypter gestraft und sich als der wahre Gott erwiesen, als der Rettergott gezeigt. Was mussten sie vorher tun? Ein Passahlamm musste geschlachtet werden. Jetzt mitten in dieser Rettung lernen wir, oh, da muss ein Opfer stattfinden. Ein Lamm muss jetzt sterben. Jetzt wissen wir sogar, welches Tier sterben muss. Das ist die Grundlage dann für die Rettung. Und dann begegnen sie Gott am Berg Sinai. Kapitel 20, richtig? Und dann, was passiert? Gott sagt, Freunde, um mir zu dienen, müsst ihr was tun? Das Gesetz halten. Er gibt ihnen die 10 Gebote. Und wisst ihr, was sie dann sagen? Kapitel 19, Vers 6. Ich lese ab Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Was ist ihr Job? Gott dienen als Priester. Und wo dienen Priester? Im Tempel. Und wer sollte dienen ihnen als Priester? Die ganze Nation. Da ist noch nicht die Rede gewesen von wem? Von Levi und von Aaron, richtig? Sondern das ganze Volk soll ein heiliges Priestertum sein. Und haben sie es getan? Nein. Und das Volk Israel sollte ein Priestertum für alle Nationen sein. Und sie fielen und sie brauchten selber einen Priester. Und nachdem Gott ihnen den Maßstab aufgezeigt hat, was braucht es, um Gott zu begegnen? Und dieser Maßstab zeigt die Sündhaftigkeit des Menschen, wie hier dieser Baum zeigt. Wisst ihr, wer du bist? Denn warum ist das Gesetz gegeben? Zur Überführung der Sünde, genauso der Unfähigkeit. Zur Überführung der Mensch ist nicht in der Lage. Aber das glaubt der Mensch nicht. Schaut mal in Kapitel 19 nochmal, dann Vers, also sie sollen ihm dienen. Und dann Vers 7. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Alles klar, gell? Dann strengt euch mal an. Ist es möglich? Woran wird das möglich? Spätestens Kapitel 20, als nun das Volk sich heiligen sollte und reinigen sollte und Gott begegnen sollte, richtig? Jetzt ging es in die Begegnung. Was passiert da? Die Herrlichkeit Gottes kam und das Volk schrie, wir kommen um. Der Sünder kann nicht einfach so in der Gegenwart Gottes sein und am Leben bleiben. Er sagt, nein, Gott soll nicht kommen, soll nicht reden. Wir gehen, wir vergehen. Warum? Weil das Gesetz schreit und sagt, schau mal, du entsprichst nicht dem, was Gott ist. Deine Schuld. Sie kommen, um Gott zu dienen. Und sie können nicht einfach so hineinkommen. Sie können nicht einfach so wieder da rein. Das geht nicht. Denn Schuld ist da. Und wisst ihr, was dann Gott Mose zeigt? Haben wir in Hebräer Kapitel 8 oder 9 gelesen. Da zeigt Gott Mose auf den Berg ein, das wahre Heiligtum. Da in dieser Situation sagt Gott, Mose, bau ein Zelt. Und wisst ihr, wie das Zelt heißt? Zelt der Begegnung. 2. Mose, Kapitel 40. Dann, bis dahin, ab dahin sind ganze viele Kapitel, wo es uns gezeigt wird, wie das ganze Tempel oder wie das ganze Zelt der Begegnung aussehen soll. Und dann passiert Folgendes. Schaut mal, Kapitel 40, Vers 34. Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Was ist das für ein Zelt? Was ist das für ein Ort, wo man Gott begegnet? Wo man in die Gegenwart Gottes kommt? So wie damals hier die Menschen mit Gott in seine Gegenwart lebten. Und das nicht mehr möglich ist. Jetzt macht Gott ein zweites Schatten und Bild. Er macht einen Ort, ein Zelt, wo man Gott begegnen kann. Und dann gibt es ganz klare Anforderungen, wie dieses Zelt gebaut werden soll, was das geschehen. Es gibt einen Vorderraum, einen Hinterraum, einen Vorhof, es gibt einen Opferaltar und ein Waschbecken und Leuchter und all diese Symboliken. Der Hebräerbrief sagt, oh, mir fehlt die Zeit, um all das euch zu zeigen, wie herrlich das alles ist und was das alles bedeutet. Aber er baut das, was im Himmel ist, baut er als Schattenbild hier auf der Erde, nämlich ein Ort, wo man mit Gott jetzt Gemeinschaft haben kann. Und was ist das Zentrale in diesem Zelt? Die Gegenwart Gottes. Und wie kommt man da hinein nur? Durch das Blut eines Opfers. Sühnung muss geschehen. Das ist der Ort der Sühnung. Das Zelt ist der Ort, wo Sühnung geschieht und somit was geschieht? Frieden. Und somit was? Ruhe. Das Bild ist, die Gegenwart Gottes ist da. Und damit der Mensch mit Gott Gegenwart haben kann, braucht es ein Opfer. Das Passahlamm. Schaut mal, wie 3. Mose Kapitel 1 anfängt. Das unbeliebteste Buch in den 5 Büchern Mose. Richtig, wer liebt das? Wer liest das sehr gerne so? Ja, das ist kein Buch. Gell? Viele Christen hadern mit diesem Buch. Und ich sage, nur aus einem Grund. Wer nicht es aus der Perspektive Jesu liest, der wird hadern. Aber wer weiß, dass es ein Schatten, ein Bild, eine Verheißung auf Christus ist, wird dieses Buch lieben. Denn er wird verstehen, was für ein großes Werk unser Hohepriester getan hat. Wenn wir das begriffen haben, was da in diesem Buch, 3. Buch Mose, uns berichtet ist, dann werden wir Jesus anbeten und danken für das, was er für uns getan hat. Denn das ist der Job. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Das ist jetzt der Ort. Gott redet nicht mehr vom Berg. Gott redet jetzt vom Zelt. Ich fasse ganz schnell und grob das 3. Buch zusammen. Der erste Teil sagt uns, was braucht es für ein Opfer, damit wir die Gerechtigkeit Gottes erlangen? Das ist die eine Hälfte des 3. Buch Mose. In der Mitte steht das Passahlamm. Und die zweite Hälfte sagt, was braucht es für ein Opfer, damit wir in der Gerechtigkeit Gottes bleiben? Das heißt Rechtfertigung und Heiligung. Das ist das Bild vom 3. Buch Mose. Es geht um Rechtfertigung in dem Passahlamm und Heiligung durch das Passahlamm. Für Sünden, nämlich die wir nicht wissen, dass wir begangen haben, oder? Mussten sie auch opfern. Wissen wir alle unsere Sünden? Ich nicht. Aber auch diesen Sünden, oder? Für all diese Sünde braucht es ein Opfer. Für bewusste Sünden und unbewusste Sünden. Für die Vergangenen, wie für die Gegenwarten, wie für Zukünftigen. Das macht das Buch, dritte Buch deutlich. Das ist Gottes Anspruch. Nur wenn das alles geschehen ist, diese Sündung, dann kann man Gott begegnen. Das hat Jesus getan. Als einzig wahres Opfer. Gestorben für die Vergangenheit, Gegenwart und zukünftige Sünden. Ist das nicht herrlich? Oh, Freunde, das ist die gute Nachricht. Aber das dritte Buch Mose mit dem Zelt der Begegnung, mit all den Opfern, ist ein Bild, ein Schatten. Es ist nicht das Eigentliche. Wir machen noch Mose fertig. Und nächstes Mal gehen wir weiter, nämlich dann von der Stiftshütte zu dem einen Tempel. Gell? Wie wisst ihr, zu welchem Tempel wir dann gehen müssen? Wer hat den ersten Tempel dann gebaut? Salomo, den müssen wir uns dann anschauen. Das ist das nächste Mal. Aber lasst uns noch ganz kurz, schlag mir das vierte Buch Mose auf, Kapitel 1. Man muss nicht immer weit lesen, um zu verstehen, um was es da eigentlich geht. In dem Fall reicht Kapitel 1 und Kapitel 2. Vierte Buch Mose. Wie beginnt das vierte Buch Mose? Ich muss das selber schnell aufschlagen. Vierte Buch Mose, Kapitel 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste, im Zelt der Begegnung. Es beginnt wieder das Gleiche. Gott redet ab jetzt aus einem Ort und in einem Ort, im Zelt der Begegnung. Das ist der Ort, von wo Gott mit Menschen reden kann und der Mensch am Leben bleiben kann. Versteht ihr das Bild? Ich denke schon. Und jetzt geht mal Kapitel 2. Jetzt, wann war das? Also, wie gesagt, am Wochenende waren wir, wie heißt das? Zabelstein. Ja? In diesem, und dann hingen natürlich viele Bilder vom Tempel und von der Stiftshütte. Und da hing ein Bild, das nämlich das illustriert. Ich lese euch Kapitel 1, Vers 2. Kapitel 2, 1 bis 2, so. Kapitel 2. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, nämlich aus dem Zelt der Begegnung: Die Söhne Israels sollen sich lagern, jeder bei seiner Abteilung, von den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung. Jeweils gegenüber sollen sie lagern. Und dann lagern sie da. In der Mitte ist was? Der Ort der Gegenwart Gottes. Und das Volk lagert sich 3, 3, 3, 3, richtig? Die Stämme, 12 Stämmen, um was? Um das Zelt der Begegnung. Ich schließe heute so mit einem kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Freunde, als Jesus auf diese Welt kam, Johannes schreibt, und das Wort wurde Fleisch, das haben wir heute schon, habe ich schon mal erwähnt. Und Vers 14 in Kapitel 1, wisst ihr, was da steht? Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Nein. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wisst ihr, welches Wort dafür wohnen drin steht? Und zeltete unter uns. Wisst ihr, was das wahre Zelt ist? Wisst ihr, um wen man sich lagern muss? Wie viel? Wie viele Stämme gab es? Wie viele Apostel gab es? Wisst ihr, warum sie um Jesus herum waren? Wer ist das wahre Zelt? Das Zelt in der Wüste? Nein, es ist ein Schatten von wem? Wer war vorher? Das Zelt in der Wüste oder Jesus? Vielen Dank. Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit Gottes wohnt wo? In Christus. Das ist das Zelt. Denn nur an diesem Ort gibt es was? Wahre Sündung, wahre Ruhe, wahren Frieden, wahre Gemeinschaft. Niemand kommt zum Vater, denn durch, und jetzt wissen wir, warum er das sagt. Er ist, wir wissen, dass er das Herrliche ist, er ist nicht nur das Tempel, er ist nicht nur das Zelt, sondern er ist auch selbst das Opfer, nämlich das Passelamm. Und er ist auch selbst der Priester. Ich hoffe, ihr spürt, worauf ich hinaus möchte. Schatten und Bilder. Und wir sind angekommen heute Wir sind, haben eine Reise ein bisschen weiter gemacht, sind durch und sind, ich mal einfach jetzt mal so, bei dem Zelt der Begegnung angekommen, im Mose. Schatten und Bild. Das ist noch nicht alles. Da gibt es noch viel mehr. Das ist das weitere Bild. Beginnt im Garten Eden, das erste Bild der Gemeinschaft mit Gott, wird weitergeführt in dem Zelt der Begegnung mit Gott. Am nächsten Mittwoch schauen wir uns den Tempel, das größere Bild. Und spätestens dann wird Antje auch schon, dass wir irgendwann mal in Hagai dann ankommen, gell? Dann die bauen dann auch einen Tempel. Ich möchte euch einladen zum Gebet, jetzt. Wem es möglich ist, wer sitzen kann, der darf ruhen. Der darf nämlich sitzen. Ich preise dich, Vater, darüber, dass du in deiner Weisheit uns deinen Sohn offenbarst. Herr, dass du so viel Zeit und Mühe dir gegeben hast und vielfältig geredet hast durch die Propheten zu den Vätern. Und die haben es aufgeschrieben, haben für uns geschrieben, auf die Dinge, die uns gelten, damit wir Klarheit haben. Die haben von deinem Sohn geschrieben, von seiner Herrlichkeit, von seinem großen Werk, nämlich wie wir wieder in die Gemeinschaft mit dir kommen, hineinkommen wieder in den Ort, der, wo du bist. Vater, ich preise dich für dein Wort über alles. Herr, dass es aber mehr wie Buchstaben wird, dass es Leben und Erkenntnis und Glauben und Kraft wird, das musst du an uns wirken. So ist die Auslegung sehr begrenzt und mangelhaft, aber du kannst es Wunder tun und daraus Leben werden lassen und Geist und Kraft werden lassen und Hoffnung und Glaube. Und das ist mein Gebet für meine Geschwister und für mich. Herr, segne uns darin. Segne uns darin. Amen.